Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Erfolg trifft Herz Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilgner und hier dreht sich ja alles um das Thema souveräne Führung und deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Und dafür lade ich mir immer spannende Gäste ein. So wie auch heute proudly presents Daniel Marx, der der Co-Founder von Urlaubsguru ist. Und wahrscheinlich kennst du das Online-Reiseportal urlaubsguru.de auch schon, wenn du Reisen liebst und auf der Suche bist nach günstigen Angeboten. Und das Spannende ist, Daniel Marx und sein Co-Founder Daniel Kran haben im Sommer 2012 zusammengesessen und sagen auch selber, jo, das war wie so ein Sommermärchen, ja, wie überhaupt Urlaubsguru entstanden ist. Wir saßen zusammen, haben Zukunftspläne geschmiedet und dann nach und nach haben sie dann gemerkt, so hey, okay, günstige Schnäppchen ist ja super, wo findet man die denn überhaupt? Ja, und so ist das Ganze dann vor 10 Jahren entstanden. Und natürlich, wenn du Führungskraft bist oder werden möchtest, dann hast du dir wahrscheinlich schon mal Gedanken darum gemacht, ja, erstmal mache ich ja vieles alleine, vielleicht weil du auch eine super Fachkraft bist, ja, und dann wirst du auf einmal Führungskraft und dann heißt es delegieren, abgeben, für dein Team da zu sein, bam, bam, bam. Ja, neben den ganzen operativen Themen, die also auf deinem Tisch liegen, kommen noch ganz viele andere Sachen mit dazu. Und genau darüber spreche ich heute im Interview mit Daniel, der auch wirklich sehr transparent, ja, dir da spannende Einblicke schenkt, nämlich auch dazu, wie lange es doch auch für den einen oder anderen dauern kann, selber dann zu verstehen, was es wirklich heißt, Verantwortung abzugeben und wie da Strukturen aussehen können, um das überhaupt zu schaffen. Ja, und warum bei Daniel der Moment so lange gedauert hat, bis sein Team ihm quasi mit der Bratpfanne gegen den Kopf geknallt hat. Ja, das erfährst du jetzt im Interview mit Daniel. Viel Freude mit der Folge.
Ja, das ist eine spannende Frage, weil dieser Begriff Führungskraft, den habe ich erst, glaube ich, so 2018, 2019 wirklich verstanden, obwohl ich zusammen mit Daniel sicherlich seit Ende 2013 auf dem Papier Führungskraft war. Also das Sein auf dem Papier versus das dann auch wirklich leben und verstehen und verinnerlichen war auf jeden Fall ein deutlich längerer Prozess.
Was war für dich ein Aha-Moment?
Das Verstehen, dass man für das Team arbeitet und nicht das Team für einen arbeitet. Das war auf jeden Fall eins meiner Schlüsselerlebnisse, wofür ich auf jeden Fall Monate brauchte, um das zu verinnerlichen und dann schlussendlich auch zu leben.
Dann stellen wir uns das mal in der Praxis vor, wenn du sagst, hat ein paar Monate gedauert, das zu verstehen und das zu leben und dieser Prozess dahin, ich bin fürs Team da und nicht nur die für mich. Falls du darüber überhaupt sprechen möchtest, war das dann sowas wie, dass du gemerkt hast, die sind nicht mehr so happy da oder war einfach bei dir ist zeitlich alles so überladen, dass du selber nicht mehr wusstest, wie kann ich überhaupt das Team finden oder was war so, gab es so eine Art konkreten Auslöser?
Ist ja die Aufsummierung von unterschiedlichsten Themen, die das dann einem rückgespiegelt, sich dann irgendwann die Zeit zu nehmen, das mal zu reflektieren. Einerseits durch Jahresgespräche mit den Leuten, die man dann führen darf, die dann auch aufgrund vom guten Vertrauen auch das Gespräch gesucht haben und gesagt haben, hey Daniel, wäre schon schön, wenn du dir für gewisse Themen mehr Zeit nehmen würdest. Und dann kommt so der Stein ins Rollen. Gleichermaßen werden wir aber auch in der Firma gecoacht. Und da hat man dann auch Gespräche in der Gruppe oder auch Einzelgespräche, wo man sich dann teilweise durch gut gestellte Fragen des Fragenden selbst in die Sackgasse bringt und dann merkt, ui, da solltest du nochmal drüber nachdenken und schlussendlich auch dein Handeln verändern.
Was waren vielleicht so 2 Punkte, bei denen dein Team dir sagte, Mensch, wäre schön, wenn du dir dafür mehr Zeit nimmst?
Ja, einer meiner Kolleginnen hat mir mal gesagt, ich wirke immer so abgehetzt und für seine Themen würde ich dann immer nur auf dem Flur antworten, wenn man ihn dann getroffen hat. Er sagte dann, die Antworten passen dann auch, aber durch mein mit ihm nicht richtig am Tisch sitzen, würde ich ihm das Gefühl geben, dass seine Aufgaben von mir nicht so gewertet werden, wie er sich das wünschen würde. Und das war für mich dann ein Aha-Effekt, genauso zu sagen, hey, wir machen dann vielleicht nur Weekly ist zu viel. Die Zeit würden wir nicht sinnvoll füllen, sondern zu sagen, wir setzen uns jetzt alle 2 Wochen an den Tisch und dann setzen wir uns auch an den Tisch. Und dann ist der Laptop höchstens zu Dokumentationszwecken dabei. Aufs Handy wird auch nicht parallel geguckt, sondern man lässt sich dann wirklich in der Stunde oder sei es auch nur eine halbe Stunde, in dem Moment lässt man sich auf das Thema ein. Und das waren auf jeden Fall für mich wirklich Aha-Effekte, die ich nie so rüberbringen wollte, dass ich jemandem das Gefühl gebe, dass ich seine Arbeit nicht schätze oder sein Commitment für die dann auch für das Team oder für die Truppe. Und ich finde das dann immer sehr erhellend, auch wenn es im ersten Moment erstmal schmerzhaft ist, wenn man gesagt bekommt, hey, das war jetzt nicht das Richtige. Und aber dann ist, glaube ich, die Kunst, damit umzugehen und dafür eine Lösung zu finden. Und dann ist es noch so schöner, wenn man dann im nächsten intensiven Gespräch da auch Feedback bekommt als Führungskraft und gesagt, yo, deutlich besser, seitdem wir das so machen, fühle ich mich produktiver. Und vor allem ist das auch wieder auf der menschlichen Ebene, wie ich dich, Daniel, oder auch die Urlaubsguru Company als Firma verstehe.
Und was für Auswirkungen hat das insgesamt auf eure Company, dass du da dann auch wirklich in dich gegangen bist und gesagt hast, gut, ich gehe dem nach und wir verändern was? Weil du hättest ja auch sagen können, ne, ändere ich nicht, ich lasse das alles so.
Also wir Daniels gehen da schon Hand in Hand und ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber allgemein das Verständnis von Führung ist auf jeden Fall in den Jahren bei uns allen gewachsen. Einerseits, weil wir auch mittleres Management eingeführt haben, die natürlich auch Ansprüche an uns geltend macht. Und wir möchten ja auch denen gegenüber auch ein sinnvolles Vorbild sein, dass sie ihre Teams dann dementsprechend mit der Wertschätzung gegenübertreten. Gleichermaßen haben wir fünf Menschen starke Geschäftsleitung, wo wir auch solche Sachen auch diskutieren. Wir haben Leadership Circle, wo wir über Themen sprechen und uns immer wieder reflektieren. Also ich bin auch persönlich ein Fan davon, dass man das nicht alles über einen Kamm scheren soll, sondern auch das Individuum mit seinen Charakterstärken und Schwächen darf auch zum Vorschein kommen. Und man sollte das nicht alles in Schablonen sehen. Aber wir haben in den letzten Jahren auf jeden Fall gelernt, wie wir damit umgehen sollen und müssen und auch, dass das Zeit einbringen schlussendlich ein sehr sinnvolles Investment ist. In der prähistorischen Zeit beim Guru sind Sachen ja auch vielleicht schneller abgelaufen und man hat sich gar nicht so viel Zeit geben können zum Hinterfragen, weil man nicht dieses mittlere Management hat. Jetzt darf man Verantwortung abgeben und darf als Sparringspartner dienen und dann hat man auch Gott sei Dank Zeit und auch Energie, sich gewissen Fragen zu stellen und kann dadurch dann den ganzen Apparat wieder unterstützen. Das ist also ein Kreislauf und das hat jedenfalls, und da möchte ich auch nur für mich sprechen, hat bei mir auf jeden Fall länger gebraucht. Da war ich nicht so schnell auf Zack und habe mir dann die Welt vielleicht auch manchmal so gemalt, wie ich es für richtig hielt. Aber schlussendlich ist das Feedback der Belegschaft an der Stelle viel wichtiger und viel höher zu bewerten als der eigene Blick im Spiegel, den man sich vielleicht dann so zurechtbaut, wie man es gerade haben möchte.
Danke auch für deine Ehrlichkeit, dass du uns da so offene Einblicke gibst. Kannst du dich an eine Situation erinnern vielleicht, oder vielleicht waren es auch mehrere? Du hast eben das Stichwort gesagt, Verantwortung abzugeben. Das kannst du heute machen. Ist dir das direkt leicht gefallen, als es dann soweit auch war? Oder hast du gemerkt, nee, eigentlich kann ich es doch besser? Also es ist ja so ein Prozess, den es braucht.
Ja, da triffst du bei mir auf jeden Fall einen wunden Punkt. Das ist einer meiner Achillesfersen, dann Aufgaben abzugeben mit dem guten Gefühl, zu sagen, dass jemand auch bei seinen ersten Schritten Fehler machen wird, dennoch man das große Ziel nicht aus den Augen verlieren sollte und sagen soll, das ist jetzt ein Prozess und wenn der Kollege oder die Kollegin dort einen Fehler macht, dann ist das nicht schlimm, denn man kann ja unterstützen, aber nicht diesen Fehler zu machen, hey, das war jetzt falsch, ich nehme dir das jetzt wieder weg. Denn das ist ja die Konsequenz, die würde man in keiner Erziehungsmaßnahme für richtig halten und sorgt dafür, dass das Misstrauen geschürt wird. Und keiner wird im Nachgang wieder sagen, hey, wenn ein Projekt zu erarbeiten ist, wer möchte es nehmen, wer möchte Verantwortung übernehmen, da wird ja keiner freiwillig nochmal sagen, hey, das nehme ich, denn die Gefahr ist groß, dass dann hier gleich Daniel Marx kommt, mir das wegnimmt, der weiß es ja eh besser. Und das sind sicherlich so Attitüden, die ich gar nicht so rüberbringen wollte in der Historie, aber sicherlich dem einen oder anderen da brutal vom Kopf gestoßen habe. Und wenn man das dann mal so reflektiert, ist das aber auch eine Aufgabe, das zu korrigieren. Und ich glaube, da bin ich persönlich auf einem richtigen Weg. Ob es der richtigste Weg ist, das wird die Zeit mit sich geben. Und da muss man auch von Person zu Person differenzieren. Aber bin auf jeden Fall besser darin, Sachen abzugeben und eher als großer Bruder zu helfen, wenn ich kann. Und am besten Fall schnell zu lernen, dass die Leute umherum das viel besser können, weil sie sind die Experten und man kann dann eher nochmal im Gespräch, in einem Weekly nochmal ein paar Kniffe gezeigt bekommen und hat dann einen sehr positiven Aha-Effekt.
Ein sehr schönes Bild mit dem großen Bruder. Wie ist es denn, Stichwort Delegieren, wie delegierst du denn?
Also mittlerweile versuche ich das sehr stark mit Deadlines zu legen, sagen, okay, man hat ein Gespräch, Man übereinigt sich über gewisse Erwartungshaltungen, hilft aber natürlich auch, vor Fallstricken zu warnen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der dann sagt, okay, ich lasse da mal gucken, ob die jetzt an die oder jenige Sache gedacht haben. Fairerweise sind wir beiden Daniels nun mal die Jungs, die am längsten im Unternehmen sind und dementsprechend auch, wenn wir die Zeit haben, uns ja in den Blick von oben reinzulegen, auch die Sachen verstehen oder verstehen können, wie sie zusammenhängen. Das gibt man so als Briefing mit. Und dann bin ich mittlerweile ein sehr, sehr großer Freund davon, die Leute agieren zu lassen. Und das kommt sehr gut an, weil sie sich nicht allein gelassen fühlen, aber sie fühlen ihre Freiheit. Und wenn man dann gut erreichbar ist, auf kritische Fragen dann auch Hilfestellung leisten kann, dann wächst sowas zusammen. So nach dem Motto, um dieses große Bruder-Bild nochmal zu nehmen, man weiß immer, okay, wenn ich die Hand brauche, damit ich jetzt hier nicht stolper, dann kann ich sie ergreifen. Ich werde aber nicht gezwungen, wie vielleicht von der Mama und Papa die ganze Zeit an der Hand zu bleiben, weil dann lerne ich nicht das Balancieren, sondern ich habe immer dieses Dreiradgefühl. Ich werde nie Fahrrad fahren. Ich habe immer meine Stützräder dabei und so werde ich nie frei oder sogar freihändig fahren. Und wir sind gerade an dem Punkt, dass die schon sehr, sehr gut alleine unterwegs sind. Und wenn es dann mal an eine brenzlige Situation kommt, dann sind wir auch nicht allwissend, aber dann gucken halt 4 oder 6 oder 8 Augen drauf und dann rocken wir das als Team gemeinsam. Und das ist auch für alle dann ein super gutes Gefühl, wenn man sagt, man hat ja als Team was geschaffen. Weil schlussendlich bewertet man, glaube ich, dann auch so sein Arbeitsumfeld, dass man nicht sagt, man hat es irgendwie in Rambo-Manier alleine geschafft, sondern man hat als Team was bewegt.
Als Team was bewegt, führt uns direkt zu der Frage, Erfolge feiern. Wie macht ihr das denn?
Ja, ich meine, da ist das Urlaubsguru ja eigentlich stark bekannt gewesen, auch neben der Arbeit gute Momente zu feiern. In den letzten Jahren war das ein bisschen rar durch Corona, weil unsere Unternehmensziele, die dann auch mit wirtschaftlichen verknüpften Punkten waren, jetzt ja nicht immer so einfach zu erzielen waren. Aber ansonsten werden die Momente gefeiert, wie sie kommen. Dann gibt es die großen Sachen, ob es jetzt ein Sommerfest ist oder auch eine Weihnachtsfeier, die jetzt aber nicht an den unternehmerischen Ziele sind. Und schlussendlich finde ich aber auch die kleinen Momente super wichtig. Also hat eine Person was geschafft, wo du genau weißt, dass das für sie eine richtig große Sache war oder auch viel Überwindung gekostet hat. Denn manchmal gibst du ja auch Leuten Aufgaben, wo du was siehst als Führungskraft und sie sich vielleicht selbst gar nicht darin sieht oder vielleicht in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat, wo man ihr sowas nicht zugetraut hat. Und wenn du dann merkst, das hat sie jetzt geschafft und das war für sie auch richtig viel, hat viel Kraft gekostet, viel Überwindung, dann finde ich, das ist das mindestens genauso viel wert, da das Gespräch zu suchen und dann wirklich in diesem Moment dann seinen positiven Aha-Effekt auszusprechen. Und das geht genauso via Zoom oder Teams, wo man dann einfach anruft und sagt, hey, das lief doch super, wie hast du das gesehen? Ich bin da super zufrieden, wie du das gemacht hast. Ist genauso wichtig als die Situation, wenn man dann irgendwie 10-jähriges Urlaubsguru-Jubiläum auf Mallorca feiert und einen guten Disco-Abend hat. Also auch da wieder individuell zu gucken und da schließt sich für mich der Kreis als Führungskraft. Du musst als Führungskraft einfach Zeit haben. Wenn du von Montag bis Freitag durchgetaktet bist und selbst durch so einen Meeting-Marathon hüpfst, werden immer diese 5 Minuten, die für dich 5 Minuten vielleicht, um es jetzt negativ auszudrücken, es ist aber gar nicht so gemeint, erstmal störend wirken, sind vielleicht die 5 Minuten, die deinem Teammitglied aus einer ganz normalen oder vielleicht maximal bescheidenen Woche eine super Woche machen können. Und wenn man sich das verinnerlicht, dass diese 5 Minuten essentiell sind und sich jeden Tag damit ab und zu mal beschäftigt, hey, wie läuft's? Wo könnte jemand gerade Support brauchen? Wo war es gut, wo war etwas schlecht, dann kommt man, glaube ich, sehr schnell, sehr weit nach vorne.
Schön, dass du auch da selber das Thema Wertschätzung so sehr liebst, ne? So sehr liebst, sag ich schon, so sehr lebst, weil du hast ja halt eben gesagt, das ist genauso wichtig wie ja eine Party zu feiern auf Mallorca zum Jubiläum. Diese kleinen Gesten im Alltag, die machen ja einfach einen riesengroßen Unterschied, ne? Weil genau ja. Die das sind, wo die Menschen merken, oh, ich werde gesehen, respektiert, ernst genommen und einfach geschätzt für meine Arbeit. Wenn du jetzt vielleicht einen Tipp hast, den du gerne rausgeben magst, weil das Thema Zeit ist ja wirklich immer wieder dieser Faktor. Ich meine, auf LinkedIn sieht es immer so aus, als nimmt sich jeder dafür die Zeit, ja. Aber wenn du da wirklich genauer hinguckst, dann wird es ja teilweise ganz anders gelebt. Was ist das, wie du sagen kannst, aus deiner eigenen Erfahrung heraus? Wie kann es eine Führungskraft schaffen, sich wirklich diese 5 Minuten irgendwie noch zu nehmen? Ist ja je mehr Mitarbeiter, umso herausfordernder.
Ja, ich möchte jetzt hier nicht als Best Practice dastehen. Dafür bin ich, was das angeht, auch noch ein Pflegefall und arbeite jeden Tag sehr stark an mir und bin dankbar dafür, dass man mit mir arbeitet. Aber ich glaube, der Kreis ist da zu schließen mit der Delegation, dass man die Sachen wegdelegiert und das wirklich eher als was Positives sieht, denn da geht Vertrauen von A nach B. Das ist erstmal schon mal eine gute Richtung. Jeder freut sich, wenn man ihm Vertrauen schenkt, und gibt man seine Aufgabe ab, gibt es zwei hoffentlich gute Sachen, die ineinander greifen. Ist A, dass die Aufgabe Zeit für den eigenen Schreibtisch erschafft und gleichermaßen dann wieder Zeit für einen gutes Feedback zu demjenigen, der die Aufgabe vielleicht übernommen hat. Und ich glaube, das ist so eine Wechselwirkung. Also schlussendlich ist es wichtig, dass man sich da die richtigen Prioritäten setzt. Und wenn man die Differenzierung hat, gehe ich jetzt selbst nochmal in meine E-Mails oder in meine Analyse-Tools oder gehe ich zum Team, muss man sich jetzt fragen, okay, was kann jetzt nochmal 2 Stunden warten? Denn das Team ist vielleicht in der Konstellation jetzt gerade nur noch für 1 Stunde so greifbar, und Analytics kann auch nochmal 1 Stunde warten. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die muss die Führungskraft für sich beantworten und dann versuchen, Prioritäten zu schaffen. Man sollte aber auch nicht so hart mit sich selbst sein und sagen, dass das über Nacht funktioniert, sondern sich dann eine gewisse Zeit geben. Und für mich ein riesengroßer positiver Effekt war, mit den Teammitgliedern einfach über seine Schwächen zu sprechen und sagen, hey, was wünschst du dir? Was kann ich besser machen? Oder auch hart schon mal, was ging dir auf den Keks? Und dann kommt man irgendwie zu einer Kultur des Feedbacks beidseitig. Dann ist es auch schön, wenn die Teammitglieder einem was sagen können und sollen. Dann nehmen sie sich die Kritik, die dann auch manchmal kommt und die vielleicht in manchen Momenten auch dann unangenehm ist, nehmen sie auch viel offener mit um, weil sie sagen, es gehört einfach zum Leben dazu, als wenn man diese klassische Einbahnstraßenmentalität hat, die vielleicht von vielen Führungskräften in eher alttümlichen Modellen noch gelebt werden.
Ja, dadurch, dass du das ja wirklich halt auch scheinbar selber sehr lebst, ne, in alledem, wie du dich auch hier zeigst, was du uns für Insights gibst, wie ihr das halt intern lebt, hat ja dann auch dein Team automatisch den Mut, ja, Dinge auch anzusprechen und zu sagen, wie es ist. Das ist halt eine schöne Wechselwirkung dann auch.
Ja, vollkommen. Aber das sind auch Sachen, die haben auch Aha-Effekte gebraucht. Das möchte ich hier unterstreichen. Nicht, dass das Team später den Podcast hört und denkt, was quatscht er denn dafür für einen Quatsch, sondern das hat immer Momente gebraucht, wo jemand wirklich mit der Bratpfanne mein Gesicht schlagen musste, weil ich da dann auch manchmal auf der nicht so wirklich empathievollen Schiene unterwegs war und auch sicherlich manchmal noch Momente habe, wo ich da noch lernen darf. Aber ich würde mich nicht als ganz hoffnungslosen Fall bezeichnen. Und allein, dass man darüber spricht, das reflektiert, das ist für mich auf jeden Fall ein großer, großer Teilerfolg. Und ich hoffe, wenn man das Team fragen würde, dass sie auch sagen würde, wir sehen da Veränderungen bei dir und bei euch, dass ihr euch für die wichtigen Themen, und ich denke, das ist so ein richtiger, wichtiger Grundsatz, den man sich vor Augen, dass das wichtige Aufgaben sind. Dass man sagt, man macht das mit Bewusstsein. Und denn als Gründer hat man sehr oft die Herausforderung, dass man mit etwas gestartet ist und auf dem Wissen und den Fähigkeiten der Gründer sind diese Firmen entstanden. Und irgendwann muss der Gründer sagen, hey, ich gebe Aufgaben ab, die mal die Basis dieser Firma und dieses Erfolges waren. Und ich gehe nicht eine Etage tiefer, sondern ich gehe eine Etage hoch. Ich sorge dafür, dass die Aufgabe, die ich früher alleine gemacht habe, jetzt von 10 Leuten gemacht werden, damit wir größer, schneller und besser werden. Und dieses Verständnis hat bei mir ein halbes Jahrzehnt gedauert. Von daher möchte ich hier nicht als der verstanden sein, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und das über Nacht gesagt hat, er wird jetzt die beste Führungskraft und gibt Tipps und Tricks, sondern ich möchte eher als Beispiel gelten, macht schneller, hört schneller aufs Team und guckt nicht in den Spiegel und denkt, ihr wisst es besser.
Gibt es denn eine Eigenschaft, von der du lange dachtest, dass sie eine Schwäche ist, die aber heute in deiner Rolle super hilft?
Das Eingestehen von Schwächen zum richtigen Moment. Ich finde, dass ich oft die Begrifflichkeit von Professionalität und Emotionslosigkeit deckt. Und ich bin auf jeden Fall eine Person, das weiß dann auch die Belegschaft, dass es, wenn es emotionale Momente gibt, auch in der Öffentlichkeit, ich auf jeden Fall der Typ bin, der dann auch mal das Tränchen runterkullert. Zu Beginn habe ich das immer, war mir das unangenehm. Mittlerweile versuche ich das nicht künstlich zu unterdrücken. Und auch in einem 1-zu-1-Gespräch, wenn man dann da Momente hat und jemand einem da sehr viele Einblicke in sein Leben gibt und das hat dann auch nicht immer nur berufliche Natur, sondern man kriegt gerade das Vertrauen geschenkt, dann finde ich, dann darf einmal im Gesicht auch mal was entgleisen. In welcher Form das auch immer passiert, das ist unterschiedlich. Aber vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, okay, das ist unpassend, das passt jetzt nicht. Und mittlerweile stehe ich dazu und habe da auch somit gutes Feedback bekommen, weil die Leute sich dann auch beim nächsten Mal wieder in ähnliche Themen haben einbringen lassen. Nichtsdestotrotz muss man ja auch da irgendwo noch ein Gleichnis schaffen, das aus positiven und negativen Informationen beherrscht. Wenn man jetzt als Führungskraft dazu abkommt, dass man jetzt immer nur Leid hören würde, das ist Gott sei Dank bei uns nicht der Fall, sondern es mischt sich dann mit den schönen wie mit den schlechten Momenten, so wie das Leben halt ist, dann hat das eine gute Wechselwirkung. Gibt aber sicherlich auch Menschen, die aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sind dann irgendwann dazu gekommen, dass sie dann nur noch sich das Leid anhören durften und nicht mehr die schönen Momente feiern. Da sollte man, glaube ich, auch sehr gut aufpassen, dass das in einer guten Symbiose ist, dass man, wie von Ihnen, als du gefragt hast, wie feiern wir beim Guru, dass man zusammen feiert und wenn es dann mal nicht die schönen Momente gibt, dann ist man auch füreinander da, aber es sollte ein guter Ausgleich sein.
Naja, total, ne? Und am Ende ist es halt, es sind Menschen, ja, mit denen du arbeitest, Menschen, die jeden Tag eben zur Arbeit auch gehen. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, auch über die Themen sprechen zu dürfen, die einen beschäftigen, weil es ist einfach, also zum einen gibt es ja tatsächlich darüber auch wissenschaftliche Studien, die das ja bestätigen, wenn du dich auch als Person, als Führungskraft wirklich menschlich zeigst, bereit bist, auch diese Themen mitzunehmen, dass die Bindung noch viel, viel stärker ist, ja und dadurch halt ein stärkeres Commitment eben auch geschieht. Und wie du halt gesagt hast, das ist ja sehr schön zu zeigen, dass man berührt ist, weil sonst wären dir ja die Menschen egal.
Definitiv. Ja. Ich glaube nur halt, dass es eine ältere Schule in deutschen Unternehmen gibt, wo das nicht immer zum guten Ton gehört hat. Und ich für meinen Teil halte es zwingend für erforderlich, auch durch Themen wie Corona, wo man ja Belastungen mit auf die Arbeit gebracht hat, dass eine Führungskraft auch versucht, hier einen Ort zu geben und das nicht wegzutun, sondern wenn da was im Raum steht, wird ja schlussendlich so sein, dass das auch irgendwann die Performance, wenn man es jetzt mal auf wieder nackte Zahlen unterbricht, auch positiv wie negativ beeinflusst. Und wenn man da das Gefühl hat, man hat eine gewisse Rückendeckung im Unternehmen und kann sich mal auch den schwachen Moment leisten, dann hat man beim nächsten Mal auch das Gefühl, ey, jetzt läuft es bei mir gerade gut, packe ich doch gerne nochmal eine Schippe drauf, weil die waren ja auch für mich da und ich glaube daran, dass das jegliche zwischenmenschliche Beziehung auf Vertrauen basiert und dass es auch keine Trennung gibt zwischen Lebensbeziehungen oder Beziehungen zu seinen Kindern, sondern dass es da auch die gleichen Grundsätze von erfolgreichen Beziehungen auch im unternehmerischen Umfeld gibt zwischen Führungskraft und Teammitglied.
Total. Das zeigt einfach nur, ja, schöner Zusammenfassung am Ende. Wenn du keine Zeit und kein Interesse an deinem Team hast, haben sie auch keins irgendwann mehr an dir und dann sind sie weg. Ja. Und das ist halt, schön. Und natürlich die Performance, die steigt dadurch und das genau recht, gerade ja auch in Konzernstrukturen, da ist es einfach noch nicht so angekommen. Und umso wichtiger und schöner, danke dafür, dass du genau das jetzt auch hier im Podcast nochmal platziert hast. Wir kommen jetzt auch leider, Daniel, schon so Richtung Ende noch eine Frage an dich. Gibt es einen Produktivitäts-Hack, den du uns unbedingt mitgeben möchtest, der Zeit spart?
Ui, Zeit sparen. Produktiv-Hack für mich war eine sehr, sehr sinnvolle Ordnerstruktur in Outlook und Outlook nicht permanent offen zu haben.
Jetzt stell dir einmal vor, du hättest jetzt die Möglichkeit, zu 10.000 Menschen zu sprechen, Führungskräfte. Was magst du den Menschen, die auch vielleicht gerade erst neu in ihrer Führungsrolle sind, was möchtest du denen mitgeben, so ein Mutmacher?
Dass es an meiner Stelle oder aus meiner Sicht sehr, sehr simpel ist, wenn man sich einfach hinterfragt, wie würde man gerne behandelt werden? Und wenn man mit dem Mantra morgens in den Tag steigt, wird man für viele gute Momente sorgen. Und wenn es mal heute nicht der perfekte Tag wird, dann morgen wieder die Chance nutzen, daraus einen guten Tag zu machen und da einfach nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, man ist für das Team da und schlussendlich wird das sehr positiv doppelt und dreifach wie ein Bumerang zurückkommen.
Ich würde jetzt gerne Mäuschen sein, um zu wissen, wie oft du dich jetzt in diesem Interview selber wiedererkannt hast, weil das war ja wirklich sehr, sehr transparent, super offen von ihm, darüber auch zu sprechen und zu zeigen, wie lange da auch einfach so ein Entwicklungsprozess sein kann. Und dieser Podcast soll dir ja die Abkürzung geben. Ich würde sagen, mit diesem Interview auf jeden Fall mal wieder sehr gelungen. Und wenn du selber dich da noch weiterentwickeln möchtest, dann kann ich dir mein E-Book sehr ans Herz legen, rund um das Thema die 6 fatalsten Fehler, die weibliche Führungskräfte machen. Und ich weiß, einige Männer haben sich das auch schon downgeloadet, da könnt ihr euch auch einiges mitnehmen. Schau mal vorbei auf www.erfolgtriftherz.de/ebook. Lad's dir da einfach kostenfrei runter. Sind einige Seiten, kannst auch direkt in die Umsetzung gehen. Und an dieser Stelle freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest hier im Podcast, denn meine Gäste sind echt handverlesen und wie du merkst, die bringen wahnsinnig viel Know-how mit, sind immer bereit, da auch über ihren eigenen Weg zu sprechen, damit du für dich da wirklich souverän dein Team führen kannst und natürlich auch dich selber. Das war ja heute im Interview auch wieder sehr ersichtlich. Deswegen Dankeschön an dich, lieber Daniel, wenn du hier reinschaust und dir und deinem Team ganz, ganz viel Erfolg weiterhin auf eurer Reise. Und ansonsten wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder im Erfolg trifft Herz Podcast. Schön, dass du dabei bist und bis nächste Woche.